Ein herzliches Willkommen zur Sendung Eisberg voraus. In Teil 48 heute wollen wir uns um das Thema bemühen: Speisen, Tage und Gewissensfragen. Und dazu ist wieder der Fritz Dengel bei mir. Herzlich willkommen.
Hallo.
Danke für deine Zeit und danke, dass du dieses Thema mit mir besprichst. Und wir wollen heute sprechen ein bisschen über reine und unreine Dinge, Speisen, Gebote, Festtage, Gewissensfragen. Darum soll es gehen. Nun, vielleicht, wenn wir damit darüber sprechen, das ist ja heute eine große Frage, wie ernähren sich die Menschen? Gerade viele gucken auf die Adventisten und sagen, die Adventisten, die haben eine ganz besondere Ernährung. Woher kommt das eigentlich? Also viele Adventisten leben vegan oder achten sehr drauf, was sie essen, was sie nicht essen, was sie trinken, was sie nicht trinken. Da gehören auch viele andere Dinge dazu, also Lebensstilfragen. Aber vielleicht mal, um bei reinen und unreinen Speisen zu bleiben. Mhm. Was war denn eigentlich mal die ursprüngliche Ernährung der Menschen?
Zu Beginn, also als Gott diese Erde schuf und den Menschen hineinsetzte, dass er den Garten Eden bebauen und bepflanze, ja, da gab Gott bereits den Menschen etwas zu essen. Und das waren damals Pflanzen, das waren Samen, Nüsse, Körner. Also das, was wir heute als vegan bezeichnen würden.
Mhm. Genau. So was damals gemacht in Eden.
Vollwertkost.
Vollwertkost in Eden, genau.
Genau.
So war es damals. Jetzt ist es natürlich, so war der Mensch mal gemacht, das sollte er mal essen. Aber ist es auch so, dass wir Tiere essen können? Ich meine, wenn wir an Jesus Christus denken, er hat mindestens Fisch gegessen. Mhm. Also sogar nach seiner Auferstehung.
Mhm. Vermutlich auch das Passahlamm.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Mhm. Ja, genau. Danach, also nach der Sintflut, war es auch so, dass der Mensch auch Fleisch essen konnte. Allerdings nicht einfach so, was er will. Also da hatte Gott auch ganz klare Linien und Richtlinien gesetzt dazu. Mhm.
Genau. Also es kam sozusagen nach der großen Vernichtung der Welt, also nachdem die Welt untergegangen ist.
Genau.
Und dann wieder hervorkam.
Richtig.
Dann war die Vegetation natürlich eingeschränkter. Ich meine, wir haben heute noch unglaublich viele Sachen an Gemüse und Saaten, was da alles ist. Früchte. Aber Gott sagte damals zu Noah, dass er auch Tiere essen darf. Allerdings, und hier muss gesagt werden, wieder nur bestimmte Tiere. Noah hat ja einen Auftrag bekommen, reine und unreine Tiere mitzunehmen.
Richtig.
Und ich meine, wir sprechen hier von einer Zeit, das ist irgendwie, also vor 4000 Jahren irgendwann, die Sintflut. Da hatte Gott dem Noah schon gesagt, reine und unreine Tiere kann er mitnehmen. Was sind das eigentlich, reine und unreine Tiere?
Die Bibel unterscheidet, wir finden es ganz speziell in 3. Mose 11, die Unterscheidung zwischen,
mal angucken.
Können wir hier reinschauen, genau. Das Gesetz über die reinen und unreinen Tieren. Das wäre jetzt ein bisschen viel, wenn wir alles lesen würden. Das ist sind einige Verse. Genau. Da geht es aber damit los. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach zu ihnen, redet zu den Kindern Israels und sprecht, das sind die Tiere, die ihr essen dürft von allen Tieren auf Erden. Und dann geht es los. Also die Parameter, wenn ich mal so sagen darf, anhand dessen man unterscheidet, rein oder unreine. Mhm. Gespaltene Klauen, Wiederkäuer und so weiter. Das findet man nachher später alles. Mhm. Ja.
Auch bei den Fischen waren es Schuppen und Flossen.
Ja,
dann darf
genau.
man sie essen. Haben sie die Merkmale nicht? Sollen sie nicht essen?
Genau, richtig. Genau. Und da geht es dann los. Da werden auch ganz konkret teilweise auch Beispiele von Tieren genannt in der Schrift. Genau. Und natürlich und hat Gott also hier auch ganz klar dem Volk gesagt, ihr müsst unterscheiden zwischen dem, was ihr essen dürft und nicht essen dürft, also zwischen rein und unrein. Ja. Das hat einen Grund.
Ich wollte gerade fragen, hat das einen Vorteil für Israel?
Absolut. Ganz interessant ist, wenn man beginnt, Kapitel 11 zu lesen, dann steht, also wir haben einmal so diese kleine Überschrift, das Gesetz über reine und unreine Tiere, aber darüber der große Themenabschnitt, was jetzt folgt, lautet Bestimmungen zur Heiligung des Volkes. Das ist interessant. Das heißt, wir haben ja auch, Gott sagt, ich bin heilig, ihr sollt heilig sein zu seinem Volk. Und Gott gibt uns, damit wir dieses Leben führen können nach Gottes Willen und Wohlgefallen, ja, gibt es bestimmte Dinge, die wir beachten müssen, die ganz wichtig sind, ja, in diesem Kontext. Und da gehört die Unterscheidung zwischen reinen und unreinen Speisen auch mit dazu. Es hat letztendlich aber auch etwas mit der Gesundheit zu tun. Oder nicht nur letztendlich, sondern das ist eigentlich ein Markstein. Mhm. Genau. Es geht auch wirklich um Gesundheit hier.
Okay, also wir wissen, dass also Gott hat das dem damals gegeben, hatte hier in 3. Mose 11 ganz markant, den zitieren wir ganz oft, wenn wir mal schauen, was essen wir nicht. Mhm. Jetzt weiß ich, es gibt noch einen spannenden Text, vielleicht können wir den mal aufschlagen, in 5. Mose 14. 5. Mose 14, der ist nämlich, wenn wir 3. Mose 11 lesen, auch irgendwie immer ganz schön daneben zu legen. 5. Mose 14, jetzt auch ein bisschen geschrieben über reine und unreine Tiere. Ab Vers 3, 5. Mose 14, ab Vers 3. Du sollst nichts essen, was ein Greuel ist. Das aber sind die Tiere, die ihr essen dürft. Rind, Schaf, Ziege, Hirsch und Gazelle, Dammhirsch und so weiter. Steinbocken, Wiesen, eine Antilope. Die werden jetzt diese aufgezählt. Eine ganze Reihe an Tieren, was man essen kann, auf welche Vögel man essen kann, welche man nicht essen sollte, welche Fische man essen kann, welche man nicht isst. Also es gibt jede Menge Vorschriften, sowohl hier als auch im 3. Mose 11. Da stehen die Tiere, welche rein und unrein sind. Hier stehen, welche wir essen dürfen, welche wir nicht essen sollen. Genau. Jetzt ist das ja so, jetzt haben wir, also selbst mit den besten Ansichten, wenn ich jetzt sage, ich glaube, das ist gut und richtig, das hat Gott damals dem Volk gegeben, aus einem bestimmten Grund. Jetzt muss ich ja sagen, ich bin mir nicht sicher, ob die Übersetzungen alle stimmen. Es kann ja sein, dass hier ein Thema falsch übersetzt ist. Also ist das hier wirklich die Gans, die Ente? Oder also, was darf ich hier essen, was darf ich jetzt hier nicht essen? Mhm. Jetzt unabhängig davon, dass ich jetzt genau weiß, was das ist, warum generell werden die Tiere als rein und unrein bezeichnet? Also wieso kann ich unterscheiden zwischen rein und unreinen Tieren? Kann ich das nur aufgrund der Schrift, weil das hier steht und ich Schwierigkeiten habe, die Namen irgendwie zu übersetzen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit, wie ich irgendwie sagen kann, das müssten eigentlich reine Tiere sein und das müssten unreine Tiere sein? Ich hatte mal gehört von, da gibt es eine Studie, die wurde mal gemacht, die vielleicht kennst du die. Da wurde mal geschaut, was nennt die Bibel rein und welches Fleisch nennt sie unrein? Und da wurde Fleisch von den Tieren genommen, also zum Beispiel von einem Elefanten und von einer Antilope und von einem Wiesent zum Beispiel, von einem Hund und so, also verschiedene Fleischstücke. Und diese Fleischstücke, die wurden dann, also die wurden zermörsert, also zermahlen, wirklich, und dann in so Pflanzen mit reingetan, also bestimmte Pflanzen, die sie gezüchtet haben, und haben sie in die Erde davon was mit reingetan, von dem jeweiligen Fleisch dieses Tieres. Und haben riesen Versuchsreihen gemacht und haben am Ende was Spannendes gemerkt. Also auch, da war zum Beispiel in einem Blumentopf ein bisschen Hering mit drin, im anderen war zum Beispiel Weißspitzenhai oder so, also verschiedene Tiere, die da mit drin waren. Und haben einmal geschaut, wie reagiert das wirklich auf die Pflanzen aus. Und das Spannende war, dass sämtliche Tiere, die wir übersetzen konnten in der Bibel, wo wir wissen konnten, das sind genau die Tiere, haben das Pflanzenwachstum kaum behindert. Ich glaube, der Hering hat sogar gefördert, interessanterweise. Sämtliche Tiere, die als unrein gelten, haben das Pflanzenwachstum behindert. Also ganz stark zum Beispiel Hai, Kamel, Pferd, solche Fleischarten oder Aal, auch ganz furchtbar, hat das Pflanzenwachstum stark gehemmt. Also Giftstoffe aus diesem Fleisch sind irgendwie in die Pflanze gelangt. Und da habe ich mir gedacht, das ist interessant. Selbst wenn ich nicht weiß, wie ich das hier übersetzen kann, ob das ist jetzt wirklich die Ente, die Gans oder wie auch immer, kann ich einen Test machen. Also wir könnten heute als Wissenschaftler könnten wir Versuchsreihen aufstellen und würden dann feststellen, dass es genau stimmt, was hier steht. Also in Bezug auf Pflanzenwachstum ist es exakt so. Und dann wird es wahrscheinlich bei uns Menschen ähnlich sein. Dass wir eine Pflanzen sehen können und es steht in der Bibel geschrieben, können wir davon wahrscheinlich Rückschlüsse ziehen, dann wird es für uns wahrscheinlich auch so sein.
Interessant, also, ja. Ich kannte die Studie nicht, ne? Ich habe nicht gehört davon, aber das ist interessant und bestätigt nur noch einmal mehr das, was der Herr gesagt hat. Ja.
Weil manche Leute sagen ja, kann ich das im ersten oder nicht, steht es geschrieben, ich will da nichts Falsches machen, ich glaube, das ist gut für uns, so wie es hier steht.
Probe aufs Exempel. Ja.
Genau, man kann einfach Proben machen. Es gibt diese Reihen, kann man im Internet sich angucken. Ich weiß, der Walter Veit hat auch mal welche gemacht, an seiner Universität damals, hat auch ganz viele Proben gemacht. Und da kam man dann drauf, steht glaube ich in seinem Buch, ich glaube, ich weiß gar nicht wo, die Wahrheit kommt es an? Weiß ich nicht genau. Irgendwo hat er auch so eine Tabelle mit drin. Sehr interessant.
Interessant.
Also es gibt also reine und unreine Speisen und sie haben natürlich auch eine gewisse Auswirkung auf unseren Metabolismus. Also so viel kann man vielleicht schon mal festhalten. So ist es, ja. Also es tut was mit uns. Der Mensch isst, was er isst.
Ja. Da ist wohl was dran und das ist so. Ja, das stimmt.
Jetzt muss man ja sagen, Jetzt manchmal machen wir so ein Dogma draus, ne, und sagen, der Mensch muss das essen. Wenn er das nicht isst, wird er nicht gerettet. Das ist ein bisschen hart. Aber natürlich kommt dann die Frage, Moment mal, sind das nicht jüdische Speisegebote? Also, oder gelten die jetzt auch für uns Christen?
Interessant, ja. Sind das nur jüdische Gebote oder gelten sie auch für, für uns Christen oder für die Welt danach noch? Ja? Grundsätzlich es ist es hochinteressant, dass immer wieder bestimmte Dinge in der Bibel aus dem Alten Testament genommen werden und sagen, das gilt nur für die Juden. Die Frage ist, also wir sprechen von unterscheiden zwischen Zeremonialgeschichten, Zeremonialgesetzen, ja, die ja mit dem Kreuz dann geendet haben, ja, in ihrer Applikation. Ja. Und das hat dann für alle aufgehört. Egal, ob das ein Jude oder ein Grieche, der damals mitgemacht hatte oder sonst wer im Volk der Juden dabei war, das hat für alle aufgehört. Ja. Aber wenn etwas weiter ging, dann ging es für alle weiter. Also es kam ja dann Israel. Wir wissen ja, Israel wurde, das erwähnt ja auch Jesus ganz deutlich und Paulus spricht oft darüber, die Nation, das Volk an sich wurde von Gott verworfen und dann kam das neue geistliche Israel. Ja. Und all das, was rübergekommen ist, gilt genauso für den Nicht-Juden, für den Juden. Es gibt dieses Juden heute nicht mehr, was das klassische Juden, also damals, dass das ausgewählte Volk Gottes, sondern das ausgewählte Volk Gottes ist das geistliche Israel heute. Das heißt, wenn wir das angenommen haben, also wenn wir den Schritt mit Jesus gehen, dann gilt das alles für uns genauso. Jetzt ist die Frage, wir haben vorher gesagt, zum Beispiel die Zeremonialgesetze sind abgeschafft worden, weil sie ja keinen Wert mehr haben. Christus ist das Opferlamm, das wahre Lamm Gottes und damit hat er das aufgehört, dieser Opferdienst. Ja. Aber die anderen Dinge,
also sind ja viele, ne? Also verschiedene Gesetze gibt es da im Alten Testament.
Richtig.
Es gibt Rechtsprechung, also Rechtsgesetze, es gibt Speisevorschriften, Hygienevorschriften gibt es.
Genau, richtig.
Und ich glaube, wir müssen uns angucken, also es gibt Dinge, die sind aufgehoben worden. Zeremonialgesetz, können wir nachher noch drüber sprechen, ist nachher noch eins von unseren Themen. Mhm. Dann haben wir zum Beispiel die 10 Gebote Gottes, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so, ist bestimmt nicht aufgehoben, ist ein ewiges Gesetz.
Genau.
Dann gibt es bestimmte Waschungen, zum Beispiel, du sollst deine Notdurft nicht im Lager verrichten, sondern sollst vors Lager gehen und sollst ein Loch buddeln. Ich gehe ja heute nicht aus der Stadt raus und grab mir da ein Loch, was da steht, sondern wir haben heute einfach eine bessere Lösung sozusagen, die heute praktikabler ist. Aber das Prinzip dahinter ist ja richtig.
Genau.
Und das Prinzip auch hier bei den Speisevorschriften, der jüdische Metabolismus sozusagen, oder die Physiologie, der Körper, unterscheidet sich ja von unserer nicht wirklich. Also was für die gut war, wird ja wahrscheinlich auch für den Mitteleuropäer oder Nordafrikaner oder genau. Südamerikaner gut sein. Genau. Also Gott hat sich was bei gedacht, sind ja alles Menschen, als er ihnen diese Speisevorschriften gegeben hat. Aber wie bindend sind denn die? Was wissen wir denn von den, wir können ja mal gucken, also die Leute, die aus dem Jüdischen kamen und dann Christen geworden sind, also mindestens die Apostel, von denen wir wissen, und noch viele andere. Haben die sich dran gehalten an die Speisevorschriften oder haben sie es nicht? Also haben die die jüdischen Speisevorschriften beachtet oder haben sie es nicht gemacht?
Vielleicht noch eine kurze Klammer auf. Also die Sache mit den reinen und unreinen Tieren, das wird ja nicht erst im 3. Mose 11 erwähnt. Wir haben es ja einmal eben, wo Noah
Genesis,
in die Tiere, in die Arche hineingehen. Ja. Das heißt, und damals gab es noch kein Volk Israel. Es gab keine Juden.
Das ist ein interessanter Punkt. Also die Aufteilung zwischen reinen und unreinen Tieren ist viel, viel älter als das Judentum.
Genau, richtig. Ja. Also Gott hat sich dabei für die Menschheit etwas gedacht und nicht erst ab 3. Mose 11 für das jüdische Volk, das jetzt aus Ägypten ausgewandert ist und hinausgezogen ist und jetzt muss er ihn sein. Sondern diese Unterscheidung existiert schon viel länger, genauso auch mit dem Sabbat, ja, also mit dem Ruhetag. Das war nicht etwas für die Juden, das existierte schon bei der Schöpfung, am 7. Tag ruhte er, ja. Also da müssen wir ein bisschen Acht geben drauf. Das sind also Dinge, die sind nicht speziell. Da gehe ich nachher auch noch mal kurz drauf ein, weil ein Text aus dem Salomo erwähnt, im Prediger 12, wofür bestimmte Dinge gelten. Und da werden so manche einem sicherlich die Augen aufgehen, was Salomo da sagt.
Okay, bin ich gespannt.
Deine Frage war jetzt...
Also diese Speisegebote, die gelten ja für die Juden, sagen wir gemeinhin, aber gelten sie auch für die Christen? Also wenn jetzt also Menschen, die Juden waren und Christen geworden sind, also zum Beispiel die Apostel, haben sie sich daran gehalten? Also wissen wir von Paulus, Petrus, Jakobus und wie sie alle heißen, dass sie die jüdischen Speisegebote behalten haben? Oder haben sie gesagt, alles ist erlaubt, ist egal?
Natürlich haben sie sich daran gehalten. Wir haben ein markantes Beispiel in Apostelgeschichte 10, wenn ich richtig liege, 10.
Ah, du meinst hier Vers, es ist ab Vers 9, 10, 11,
genau, 12, ab Vers 9 geht's
13,
los.
Ah, ab Vers 11, ne? Das ist diese mit Petrus, ne?
Genau, richtig.
Ja.
Genau. Also Petrus gerät in Verzückung, wir gucken mal so ab Vers 11. Mhm. Und dann steht Folgendes geschrieben. Und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen wie ein großes leinenes Tuch, das an vier Enden gebunden war und auf der Erde niedergelassen wurde. Darin waren all die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Jetzt kommt ein interessanter Vers. Petrus aber sprach, keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Also unreine Speise, dem biblischen Verständnis nach. Mhm. Wieso sagt Petrus das? Wieso sagt Petrus, nachdem Jesus schon tot ist, also man sagt ja oft, mit dem Tod Jesu wurden alle Gesetze, alles wurde ans Kreuz genagelt, wir können jetzt leben, wie wir wollen. Ja. Wieso sagt Petrus danach, nee, ich esse das nicht?
Das ist interessant, weil das eine Stimme vom Himmel ist, die ihm sagt, iss.
Ja.
Und Petrus sagt, nein, das tue ich nicht. Jetzt müsste ja eigentlich, müsste man denken, selbst wenn Petrus es vorher nicht gemacht hat, aber doch alle Gesetze aufgehoben sind, wäre es doch kein Problem für ihn, das zu essen.
Genau.
Und es ist ja sogar dreimal, sagt ihm die Stimme das.
Genau.
Ist das und Petrus sagt jedes Mal nein.
Genau. Interessant ist, wenn man jetzt diese Begebenheiten nicht ganz liest, sondern selektiv, dann kommt man zum Schluss, dass man essen kann, was man will. Mhm. Und es geht ja überhaupt nicht ums Essen.
In dieser Begebenheit
geht es überhaupt nicht ums Essen. Mhm. An der nächsten Stelle, genau. Genau. Im nächsten Vers könnte man schon meinen, na also hier steht doch geschrieben, man kann essen, was man will, weil hier steht, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein oder unrein. Fertig. Jetzt könnte man sagen, okay, also hier steht es geschrieben, wir brauchen gar nicht mehr weiterlesen. Und das ist der Fehler. Oft entstehen falsche Ideologien, falsche Lehren, Irrlehren, aufgrund dessen, dass man eine Sache nicht in ihrem Kontext betrachtet und auch wirklich nicht darauf schaut, worum geht es eigentlich, was will Gott uns hier sagen, sondern man liest selektiv ein, zwei, drei Verse und sagt, hier, da steht's. Und hier sagt Gott sogar ganz klar, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für unrein.
Ja.
Gut, aber worum geht es in dem Gleichnis? Ich sage immer Gleichnis, Begebenheit ist eine
wahre Begebenheit. Ich habe gerade geguckt, in der Apostelgeschichte 11, ne?
Genau.
Da, wo Petrus dann selber erzählt, worum es eigentlich geht.
Richtig. Er löst das Geheimnis quasi auf.
Ja.
Genau. Letztendlich, um es auf den Punkt genau zu bringen, ohne dass wir jetzt noch viele Verse lesen, empfehle ich jedem, dass er diese Begebenheit liest und wird am Ende feststellen, es hat mit Fleischessen überhaupt nichts zu tun, mit rein oder unrein im Sinne von den Speisegesetzen überhaupt nichts zu tun, sondern das Problem war damals, dass die Juden dachten, mit andersvölkischen Menschen dürfen wir keine Gemeinschaft haben. Das ist dann unrein vor Gott und das war das alttestamentarische Denken der Juden. Und hier klärt das Gott einfach nochmal und sagt, hey, nenn du nicht unrein, was ich rein genannt habe, denn wenn jemand von anderen Völkern, die nicht Juden sind, mich sucht, von Herzen sucht, und da ist einer, guck hin, der Cornelius, ja, hier geht es um die Geschichte, der sucht mich und du sollst hingehen zu ihm, ja, dann kannst du diese Menschen nicht unrein nennen. Das war das damalige Denken der Juden, dass die anderen Völker unrein sind, ja, vor allem die heidnischen Völker, die Römer sowieso und, ja. Und das ist genau die Essenz der Geschichte.
Und dann erklärt Petrus das, ne? Also vielleicht müssen wir das nicht lesen, aber für unsere Zuschauer ist vielleicht ganz gut, Apostelgeschichte 11 und dann ab Vers 4, da erklärt er das und dann bis Vers, ich weiß nicht, 15 oder so.
Ja, genau,
richtig. Und da, also erklärt er dann, was passiert ist. Und da wird ganz deutlich, es geht, also tatsächlich, Petrus hat keine unreine Speise gegessen.
Genau.
Er hat sogar, Obwohl es eine Stimme vom Himmel war, die ihm gesagt hat, ist das, hat er gesagt, mach ich nicht. Das ist schon beeindruckend. Also er wusste, das steht im Widerspruch zu Gottes Wort. Also ist schon eine beeindruckende Geschichte, dass Jesus es nie gegessen hat, aber dann später erst verstanden hat, warum er dieses Bild gesehen hat.
Genau. Ist auch ganz, ganz markant an der Stelle, vielleicht für die Zuschauer auch. Es werden auch am Ende der Zeit, gerade jetzt, ja, wir stehen kurz davor, werden viele Täuschungen kommen, wo auch Stimmen vom Himmel kommen. Mhm. Ja? Anhand von was hat der Petrus das geprüft? Auch wenn er jetzt nicht verstanden hat, worum es geht. Das war jetzt keine böse Stimme, Gott hat ihn ja geführt, ja, das war der Geist Gottes, der ihn geleitet hat. Aber woran prüft Petrus das? Das ist interessant.
Er prüft an der Schrift.
An der Schrift. Mhm. Der sagt nicht, eine Stimme vom Himmel, jetzt kann ich essen, was ich will, sondern er sagt gleich nein. Es steht geschrieben, ja. Das werde ich nicht tun. Ja? Interessant, bis ihm dann der Heilige Geist erklärt, worum es wirklich geht.
Da hat Paulus sogar vorgewarnt, wenn ein Engel vom Himmel kommen sollte und euch was anderes predigen sollte als dieses Evangelium,
Galater sei er verflucht. 1. Genau, richtig. Ja. Richtig.
Also im Wort Gottes sozusagen finden wir dann am Ende die Wahrheit.
Die Sicherheit.
Jetzt muss man aber auch sagen, wir wissen von Petrus, das hat er getan. Also er hat es nicht gegessen. Mhm. Aber von Paulus, wenn wir Paulus lesen, und vielleicht können wir mal in Römer 14 springen.
Ja, gerne, natürlich.
In Römer 14 ist ja einer von diesen bekannten Texten, wo die Frage ist, was essen wir oder was essen wir nicht? Ich meine, also erstmal vorweg, also dadurch, dass jemand was isst oder was nicht isst, wird er nicht gerettet oder selig. Aber warum sozusagen? Ist ja eine große Frage. Also gerade die Adventisten achten ja doch sehr darauf, wie sie sich ernähren. In Römer 14 heißt es jetzt hier, vielleicht ab Vers, wo fangen wir an? Die ersten Verse vielleicht. Mhm. Nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachte den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst. Denn Gott hat ihn angenommen. Also vielleicht die ersten drei Verse. Hier sagt Paulus ja sehr deutlich, einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Streitet nicht über Gewissensfragen. Verachtet einander nicht. Jetzt müsste ich ja sagen, Moment mal. Also viel deutlicher kann man das nicht ausdrücken, oder? Einer glaubt, alles essen zu dürfen, ist okay. Der andere sagt, ich esse Gemüse, wer schwach ist. Also, wie stehst du dazu? Müsste man jetzt nicht eigentlich sagen, als Christ, die wir heute leben, uns auf Paulus berufen und sagen eigentlich, Paulus sagt ganz deutlich, wir können alles essen.
Die Sache hat zwei, also hier gibt es zwei Aspekte. Einmal müssen wir den Kontext beachten, worum geht es hier, kommen wir gleich drauf. Das andere ist ein Rahmen, und zwar folgendes, wenn ich das so an einem Beispiel verdeutlichen darf. Wir sagen jetzt, die USA, das Land der unbegrenzten Freiheit. Ja. Du kannst in das Land, du kannst machen, was du willst. Auch hier bei uns in Deutschland, also, ja, Demokratie, Freiheit, du kannst leben, wie du willst, du kannst machen, was du willst. Gut, super. Jetzt gehe ich und stehle etwas. Dann kommt einer und sagt, der Polizist und sagt, nee, geht's nicht. Ja wie, ich kann doch machen, was ich will. Das ist der Land der unbegrenzten Möglichkeiten, der Land aller Freiheiten, wir sind eine Demokratie. Und der Punkt ist der, das müssen wir beachten. Du kannst machen, was du willst, du kannst essen, was du willst, du kannst trinken, was du willst, du kannst, ja, aber alles in einem bestimmten Rahmen, der gesetzt wurde, der definiert wurde. Zum Beispiel im Land der unbegrenzten Freiheiten kann ich vieles tun, aber ich kann nicht auf der Straße jemanden erschlagen oder ich kann nicht stehlen oder bestimmte Dinge, weil das ist ein Rahmen, der mir gesetzt wurde, in dem bewege ich mich. Und in diesem Rahmen kann ich tun, was ich will. Wir haben einen biblischen Rahmen, von dem ganz klar gesagt ist, was gut ist und was nicht gut ist, was wir tun dürfen und was wir nicht tun dürfen. Innerhalb dieses Rahmens kann ich essen, was ich will, kann ich trinken, was ich will, kann ich nach meinem Wissen und Gewissen das tun, was ich will. Aber es muss sich im Rahmen bewegen. Genauso wie auch in einem normalen Staat, Nationalstaat oder sonst wo. Ja. Es gibt Gesetze, es gibt einen Rahmen. Und das vergessen wir oft. Wir brechen diesen Rahmen und sagen, fertig, ich kann jetzt machen, was ich will. Vergessen eigentlich, dass der Rahmen nach wie vor bis in alle Ewigkeit Gültigkeit hat.
Ich überlege gerade, ist das 1. Korinther 6, wo Paulus sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient dem Guten? Ich glaube. Warte, wir müssen, ich will da gleich wieder rauf. Ich will mal ganz gucken, was da steht. 1. Korinther 6.
Da geht es ja um den Tempel des Heiligen Geistes.
Ab Vers 12.
Genau.
Da sagt er, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen.
Genau.
Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speise. Gott aber wird diesen und jene wegtun. Der Leib aber ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Jetzt erzählt er hier ein bisschen weiter, wie das zusammengehört. Es ist interessant, also es ist ein so ein Text, wo er sagt, mir ist alles erlaubt, aber denkt drin, es ist nicht alles nützlich.
Genau.
Aber es wird ja oft gesagt, Moment mal, mir ist alles erlaubt, ich kann alles tun.
Genau.
Aber das mit dem Rahmen, was du gerade erklärt hast, ist interessant. Und ich glaube auch hier in Römer 14, stimmt, Gott hat uns einen Rahmen gegeben, genau. Dem sollen wir frei handeln, also möglichst das Beste für den Nächsten suchen.
Natürlich.
Aber ich glaube auch, dass Römer 14 mir nicht sagt, dass ich alles essen darf. Ich glaube hier, du hattest vorhin gesagt, auf den Kontext kommt es an.
Genau.
Ich glaube, das ist hier wichtig,
bei
dem hier. Worum geht es in Römer 14?
Wenn man das also Kapitel genauer liest, dann stellt man fest, es geht ums Fasten.
Es geht ums Fasten, genau.
Es geht ums
Fasten. Vers 5, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn, und wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch.
Ja.
Also, was war hier das Problem? Hier gab es ein Fasten,
genau.
Und jetzt wurde gesagt, ihr müsst fasten, alle müssen fasten. Und andere sagen, wir fasten nicht. Weil es gab eine Gewissensfrage. Es gibt kein Dogma, das heißt, du musst oder du musst es nicht tun. Jetzt heißt es sogar, wer schwach ist oder andere Übersetzung, wer krank ist, der isst Gemüse.
Ja.
Es wäre nicht gut für ihn jetzt zu fasten.
Ja.
Er soll lieber Gemüse essen.
Richtig.
Also hier wird relativ deutlich in diesem Text, dass hier Verurteilung war über Dinge, die gar keine Dogmen sind, die einfach Gewissensfragen sind. Der eine fastet für den Herrn, also er isst nicht, der achtet den Tag besonders hoch. Und der andere, der achtet den Tag eben nicht so hoch und er isst, aber er tut das mit Danksagung auch für den Herrn.
Ja.
Und Paulus sagt, verurteilt euch nicht.
Genau.
Das ist übrigens bei uns in der Adventgemeinde genauso. Es gibt ja auch so Fastentage, aber ist es okay, wenn jemand da was isst, also weil er zum Beispiel schwach ist, dann soll er Gemüse essen.
Genau.
Oder wenn jemand sagt, ich mache das gar nicht.
Ja.
Aber ich glaube, eine Sache ist noch wichtig, mal ganz zu schauen, wo das ist. Ab Vers 15, da sagt er, wenn aber dein Bruder um einer Speise willen betrübt wird, so wandelst du nicht mehr gemäß der Liebe. Verdirb mit deiner Speise nicht diejenigen, für die Christus gestorben ist. So sollen euer Bestes nicht verlästert werden. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist.
Ja.
Wenn wir dann ein Stückchen springen, Vers 20, zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Ist zwar alles rein, aber es ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst. Also hier sagt er auch deutlich, zerstöre nicht wegen einer Speise das Werk Gottes. Also es ist dein Bruder und Gott hat in ihm gewirkt.
Genau.
Und er sagt, es ist aber alles rein. Moment mal, es ist alles rein, sagt er. Also vorhin hatten wir in 3. Mose 11 gelesen, es gibt rein, es gibt unrein.
Genau.
Also Hunde zum Beispiel sind unreine Tiere. Ein Löwe ist ein unreines Tier. Eine Schlange soll ich nicht essen, ist ein unreines Tier. Aal, Hai. Jetzt sagt er aber hier, alles ist rein.
Es ist eben das, was ich vorher nochmal erwähnt habe, der Rahmen. Wenn wir uns aus dem Rahmen hinaus bewegen wollen, wenn wir sagen, okay, für mich gilt gar nichts mehr, hier sagt Jesus, es ist alles aufgegeben, oder Paulus, es ist alles aufgegeben, es ist alles rein, es ist alles in Ordnung, dann müssen wir uns die Frage stellen, was für einen Wert hat denn das, was Gott eigentlich gesagt hat? Also dann würde sich die Bibel selbst wieder schwächen. Ich brauche ja einen Grund, um zu sehen, warum gilt das jetzt nicht mehr.
Mhm. Ja. Jetzt, wer definiert denn das? Also ich meine, hier wird geschrieben, Vers 20, zerstöre nicht wie in einer Speise das Werk Gottes, ist zwar alles rein, aber ist demjenigen schädlich, der es mit Anstoß isst.
Ja.
Was ist diese Speise? Also wenn ich jetzt einen Chinesen frage, also eine kleine Provinz in China, die sagen, Hunde und Katzen sind Speise. Wir gucken und schütteln mit dem Kopf, das geht auch nicht. Wenn wir in Deutschland unsere Schweine essen, dann gucken uns andere Länder an und sagen, seid ihr verrückt, ihr esst unreine Schweine. In Südamerika essen sie Vogelspinnen und die Länder gucken drauf und sagen, das ist doch unrein. Was ist jetzt rein und unrein? Also wer hat nun recht? Der Chinese oder der Peruaner oder der Deutsche oder der Iraner? Wer hat nun recht, was rein und unrein ist? Also Speise muss ja definiert sein.
Genau, genau. Die Definition ist drin.
Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ne?
Genau, die Definition ist ganz klar. Und das ist ja dieser ich komme immer wieder darauf zurück, dieser Rahmen in allen Bereichen für unser Lebensstil, für unseren Glaubensweg, für alles hat Gott seinen Rahmen gegeben. Ja? Mhm. Es geht schlussendlich um Erlösung, es geht um Schöpfungsordnung, es geht um die Gesetze und die sind das, was uns auf dem Weg zum Ziel helfen. In dem Moment, wo wir das verlassen, haben wir ein echtes Problem. Mhm. Haben wir ein echtes Problem, weil wir dann, wie du vorher gefragt hast, wer definiert eigentlich, was für uns gut ist und nicht gut ist. Wenn wir anfangen, das selbst zu definieren, dann gibt es keinen gemeinsamen Glauben. Wir können keine Einheit mehr in Christus finden.
Genau. Also ich gehe davon aus, ich bin hundertprozentig sicher, wir müssen die Bibel mit der Bibel auslegen.
Genau.
Wenn Paulus von einer Speise spricht, dann muss ich gucken in der Bibel, was ist denn eine Speise? Also zum Beispiel ein Hund, ein Fahrrad, das sind bestimmt keine Speisen. Also Paulus muss sich auf das beziehen, was in der Bibel als Speise betrachtet wird.
Richtig. Hm.
Genau.
Genau, richtig. Das heißt, in dem Kontext ist eigentlich klar, Paulus denkt gar nicht an unreine Sachen, weil die keine Speise sind, aus biblischer Sicht.
Genau, macht jetzt auch Sinn in dem Kontext, denn genau. Wenn er hier von, also wenn wir sehen, es geht um Tage, die einer höher hält als der andere und man soll sich deswegen kein Gewissen machen.
Genau.
Und er spricht hier von der Speise, wissen wir, okay, es geht hier um die Fastentage.
Genau.
Der eine hält sie, der andere nicht. Aber Paulus sagt auch noch, und das ist sehr interessant auch für uns heute, Vers 21. Es ist gut, wenn du kein Fleisch isst und kein Wein trinkst, noch sonst etwas tust, woran dein Bruder Anstoß oder Ärgernis nehmen oder schwach werden könnte.
Ja.
Also obwohl es völlig egal ist, sagt er hier, also wenn du kannst jede Speise essen und es ist okay für dich nach deinem Gewissen, ja. Aber achte auch darauf, dein Bruder. Also wenn da zum Beispiel in der Gemeinde ein Fastentag ausgerufen wird, wenn ich schwach bin, soll ich Gemüse essen, als wenn ich krank bin oder irgendwie. Mhm. Der eine achtet den Tag, der andere nicht, aber er mahnt und sagt, werde nicht zum Anstoß für den anderen. Nur weil der eine einen Fastentag macht und du das nicht machst, fang jetzt nicht an, Fleisch und Wein und große, opulente Mahle zu genießen. Dann sei kein Anstoß für ihn.
Genau. Provozieren nicht.
Genau. Ja. Und darum geht dieser ganze Römer, also ich meine, selbst das Kapitel vorher, 13, da geht es um Liebe, Erfüllung des Gesetzes.
Ja.
Und dann spricht er hier, wie wir miteinander umgehen sollen, gerade auch in solchen Fragen. Denn das sind ja Gewissensfragen. Das ist ja nicht irgendwie, also der ausgerufene Fastentag am nächsten Sabbat oder so oder wann auch immer, ist ja keine Heilsfrage. Also du musst es tun, wie so ein Dogma, sonst kannst du nicht gerettet werden. Ja. Sondern es wird gebeten, weil zum Beispiel eine wichtige Entscheidung ansteht in der Gemeinde, dass wir fasten und beten. Und jemand, der krank ist, sagt, ich muss Gemüse essen.
Genau. Genau.
Genau. Und der eine hält diesen Tag, der andere nicht. Der eine isst was, dankt dem Herrn und betet.
Genau. Und der Kontext ist hier das Entscheidende, damit wir verstehen, worüber Paulus redet. Wenn man hier wieder selektiv liest und nimmt drei Verse und sagt, hier alle Speisen sind rein und hier, du musst ja keinen Gewissen machen über irgendwelche Tage, welcher höher und nicht höher, dann genau. Kann man wieder sich sein eigenes Konstrukt zusammenbauen. Aber genau das will ja Paulus nicht, deswegen redet er im Kontext und sagt, hey, hier, schaut mal her, es geht um Fasten. Und gerade Vers 6 ist ganz wichtig. Wer isst, der isst für den, wer auf den Tag achtet, der achtet darauf für den Herrn. Wer nicht auf den Tag achtet, der achtet nicht darauf für den Herrn. Wer isst, der isst für den Herrn, denn er dankt Gott. Und wer nicht isst, der enthält sich der Speise für den Herrn und dankt Gott auch. Mhm. Also er sagt ganz klar, hey, Leute, dieser Fastentag, der ausgerufen ist von der Gemeindeleitung oder von der Generalkonferenz oder von der Division oder wer auch immer, mach mit, ist eine gute Sache, ja. Aber wenn dein Bruder sagt, für mich ist das jetzt heute nichts, mir geht es echt nicht gut, ich mache dann anders mal mit, lass ihn so stehen. Lass ihn so stehen. Und dieser Kontext macht dann schlussendlich klar, worum es tatsächlich geht. Und wir brauchen uns gar nicht mehr die Frage stellen, ist es jetzt mit dem Fleisch und mit dem Unrein oder hat er jetzt für rein erklärt? Nein, der Kontext macht alles klar. Mhm.
Das, genau, und hier ist, glaube ich, deutlich. Manchmal werden diese Texte genommen und gesagt, Moment mal, ich kann doch meinen Nachbarn essen. Also ist so eine Speise, oder nicht? Und man sagt, nein, der Nachbar ist keine Speise.
Genau.
Also das müssen wir also beherzigen, wir müssen verstehen, also diese Dinge sind gegeben von Gott für sein Volk, zum Segen fürs Volk.
Ja.
Wenn wir das verstehen, glaube ich, ist es auch leichter. Jetzt muss man ja sagen, also hier geht es ja nun nicht wirklich um Speisevorschriften, hier geht es um den Umgang miteinander, wie wir zum Beispiel in dem Fall hier mit diesen Fasten umgehen sollen. Aber gibt es denn überhaupt im Neuen Testament irgendwelche Speisevorschriften? Also wir wissen, im Alten Testament finden wir welche, also was wir tun auch gut daran, uns daran zu halten, für unsere Gesundheit. Jetzt sagt das Neue Testament auch irgendwas, wie wir leben sollen. Denn vom Alten Testament her weiß ich ja jetzt, ich kann Also viele Gemüse, Fruchtsorten und sowas kann ich alles essen. Mhm. Und ich kann bestimmte Tiere essen. Mhm. Ich kann zum Beispiel den Hering essen, ich kann das Rind essen, ich kann das Reh essen. Es gibt also verschiedene Tiere, von denen ich weiß, okay, die sind rein. Das Lamm, die Ziege und so weiter.
Ja.
Sagt das Neue Testament auch irgendwas zu Speisevorschriften?
Da gab es mal ein paar Diskussionen in der neuen Gemeinde. Und dann gab es ein Konzil, ja, sozusagen das, ja, wo sich dann quasi die Führer der Gemeinde treffen in Jerusalem.
Da, Apostelgemeinde.
Damals, richtig. Und dort wurde beraten. Und bei diesen Beratungen musste man natürlich auch zu einem Resümee kommen, zu einem Schluss. Und das können wir in Apostelgeschichte 15 finden. Apostelgeschichte 15. Genau, ist auch schon überschrieben mit dem die Beratung in Jerusalem über das Verhältnis zu den Heidenchristen. Also da mussten ein paar Fragen geklärt werden. Mhm. Und am Ende finden wir, später, Vers 19, finden wir sogar drei interessante Verse, was so am Schluss übrig bleibt. Da sagt uns, Jakobus war das, Folgendes. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auflegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Mhm. Erstmal bis hierher.
Also gab es doch Vorschriften für die Heidenchristen. Also,
die Frage ist, waren das neue Vorschriften? War das irgendetwas Neues?
Nee, das gibt es im Alten Testament.
Genau. Genau
die gleichen Vorschriften.
Mhm. Ganz genau. Also, weil die Heidenchristen ja einen anderen Lebensstil hatten, weil die auch vieles nicht kannten aus dem Alten Testament, hat man ihnen gesagt, hey, passt auf, die und die Dinge, Unzucht oder Ersticktes oder Blut, kein Blut essen, wo auch Gott sagt, das ist ein Gräuel, Blut sollt ihr nicht essen. Ja? Also, das macht ihnen nochmal explizit deutlich. Das andere, das heißt aber jetzt könnte man sagen, okay, Moment, da steht, durch Verunreinigung von Götzen fernhalten, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut. Steht nichts davon, dass man jetzt sich an rein und unrein halten muss. Also ist quasi alles aufgehoben. Ich muss nur gucken, dass ich kein Blut, kein Ersticktes und so weiter
esse. Aber erstickt meint ja, dass das Tier irgendwie umgebracht wurde, ohne dass es geschächtet worden ist. Dass Blut nicht ausgelaufen ist.
Genau, genau. Mhm. Das ist ja auch das Problem, dass wir kein Blut essen sollen. Wo Gott auch, das wäre ja auch Blut essen, wenn man ein Tier nicht schächtet, also dass das Blut ausläuft, wirklich komplett ausläuft, sondern die Methoden, die heute verwendet werden, im Regelfall, ich glaube, durch Elektroschocks oder
so ein Bolzenschussgerät.
Oder Bolzenschuss, verschiedene Dinge, da blutet das Tier nicht aus und das ganze Fleisch, das ganze Blut ist noch im Fleisch drin und das ist nicht gut.
Ich habe das damals mal, wie ich Fleisch gegessen habe, habe ich mal irgendwann diese rein-unrein die Gesetze gelesen, habe dann gesagt, oh Mensch, das will ich mal ändern in meinem Leben. Ich werde also auf Schweinefleisch und Hasen und sowas alles verzichten. Mhm. Habe dann viel Rindfleisch gegessen und Lamm und solche Sachen. Und habe dann irgendwann diese Verse hier gelesen. Dachte, kein Blut. Wenn ich mir das Fleisch schon angucke, dachte, das ist voller Blut. Ja. Und dann habe ich mit Leuten gesprochen und gesagt, wie ist das? Also warum ist da Blut drin? Man sagt mir, so Fett und Blut macht ein bisschen den Geschmack da drin.
Ja.
Dann habe ich gedacht, aber wie soll ich das denn essen? Dann habe ich gedacht, ich kann doch. Dann gab es eine Möglichkeit noch. Man konnte zum Beispiel beim Juden oder beim Araber irgendwo geschächtete Tiere kaufen. Mhm. Aber interessanterweise schmeckte das Fleisch anders. Also schmeckte nicht so. Und es war utopisch teuer. Hm. Und damals habe ich dann aufgehört, Fleisch zu essen. Aber aufgrund von, weil ich gedacht habe, also was ich hier bei in meinem Supermarkt kaufen kann, das war immer voller Blut.
Ja.
Und ich wusste nicht, wie ich es da rauskriege.
Ja. Das ist wirklich auch ein Problem heute. Ja? Mhm. Denn dieses Fleisch, wie es eigentlich Gott vorgesehen hat, wenn überhaupt Fleisch, ja, dann muss das auf eine ganz andere Weise zubereitet werden, beziehungsweise schon bei der Schlachtung muss auf etwas ganz Spezifisches geachtet werden, was nicht mehr getan wird. Mhm. In unseren Breitengraden gar nicht.
Genau, ist ja auch die Frage mit Tierquälerei und so, was darf man nicht? Oft wird das irgendwie falsch gemacht, diese Schächtung und so.
Ja.
Das ist, ist ein großes Thema. Jetzt aber, ich darf also die Tiere schächten, also ich soll mich nur vom Blut enthalten, heißt ja Götzenopfer und solche Dinge natürlich.
Genau.
Wenn ich jetzt ein Schwein schächten würde, ich hätte jetzt ein blutleeres Schwein.
Ja.
Hätte Jakobus nicht jetzt automatisch mit diesem Beschluss hier auf dem Apostelkonzil Tür und Tor geöffnet für alle Tiere? Jetzt könnten wir theoretisch Pferde essen, Kamele essen, Aale essen,
Schweine. Genau. Er hat eben keine Tür, kein Tor geöffnet, sondern ganz im Gegenteil, er hat es wieder geschlossen, Vers 21. Nicht, dass jemand denkt, er hat jetzt alles aufgemacht. Ja, und zwar in Vers 21, der letzte Vers zu diesem Thema hier, ja, sagt er Folgendes. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird.
Okay.
Also was wird denn vorgelesen in Mose?
Genau, das ist der Punkt. Genau, wenn die Tora gelesen wird,
ja.
Dann stehen genau diese Dinge da drin.
Richtig.
Das heißt, ich als Christ heute, also das ist eigentlich eine interessante Idee. Ne? Ich soll nicht irgendwie auf die Straße gehen und sagen, hey, kennst du Christus? Du solltest dich anders ernähren, du solltest anders leben, du solltest deinen Lebensstil anpassen, diese ganzen Dinge, du musst alles ändern. Die Apostel waren nicht so. Ja. Die Apostel haben gesagt, predigt ihnen das Evangelium, sagt ihnen, sie sollen sich von Götzenopfern fernhalten, sie sollen keine Unzucht treiben,
genau.
Sie sollen nichts Ersticktes essen, kein Blut.
Ja.
Und dann sagt Jakobus, für alles andere, eine Synagoge gibt es in jeder Stadt, überall wird Mose vorgelesen.
An jedem Sabbat, genau.
Genau, richtig. Wenn die sich für Gottes Lehre interessieren, die Gläubigen, die werden selber das sammeln können.
Genau, richtig.
Ich muss jetzt nicht sagen, hey, wenn du jetzt deine Ernährung nicht umstellst, dann bist du ein ganz böser Mensch.
Genau.
Sondern jeder, der Gott folgt, der wird automatisch gucken, was hat Gott denn geschrieben?
Genau.
Wie darf ich denn leben?
Genau.
Was ist denn gut für mich?
Im Umkehrschluss ist hier eins ganz wichtiger. Stell dir Folgendes vor. Oder anders gesagt. Der Jakobus da sagt ihnen vier Dinge, die sie nicht tun sollen. Ist das jetzt alles? Das heißt, alle anderen Hunderte, Tausende von Geboten, Satzungen, Weisungen, Ordnung Gottes sind jetzt aufgehoben. Nur noch die vier. Also im Umkehrschluss. Der Jakobus hätte jetzt quasi das Alte Testament noch einmal neu aufrollen müssen, um ihnen alles zu erklären. Aber das ist nicht die Essenz. Er sagt, dafür habt ihr die Synagogen, geht in die Gemeinde, geht in die Sabbatschule, ja, und dort lernt ihr, lest die Bibel, lest die Schrift, lest die Tora, und dort werdet ihr sehen, was Gott von euch will. Also keineswegs hat er etwas aufgegeben, nur er hat ein paar markante Eckpunkte, wo er gesehen hat, damit haben die Heiden noch Probleme.
Und das ist interessant. Ich denke, wie liebevoll ist das?
Ja.
Also er schickt die Missionare los und sagt, wisst ihr was, verurteilt die Menschen jetzt nicht dafür, wie sie leben. Also sagt nicht, die sind unrein.
Ja.
Also wie Petrus ja erst
genau,
dachte.
Genau.
Sondern das sind gute Menschen,
ja.
Und die müssen halt die Sachen noch lernen.
Also genau.
Ich meine, war ja bei dir und mir wahrscheinlich auch so. Ich habe die Sachen nach und nach aus der Bibel gelernt, was ist gut, was ist falsch. Und ich entdecke immer neue Dinge.
Natürlich.
Und ich denke, wow, Gott will uns segnen und schreibt uns das. Aber niemand hat es mir bis jetzt gesagt.
Natürlich.
Ja. Natürlich. Es ist großartig. Also ist schön zu wissen, wie Gott ist. Und dass dieses Apostelkonzil war ja auch vom Geist Gottes geführt und geleitet.
Ja, natürlich.
Und am Ende sagen sie, wisst ihr, legt den Heiden nicht große Lasten auf, sondern sagt, folgt Christus. Und in der Liebe zu Christus werden sie alle anderen Sachen selber suchen und selber entdecken und sie mit Freude annehmen.
Ja.
Wenn ich jemandem sage, wenn du Christus annimmst, musst du das und das und das, das tun.
Ja, eben.
Lege ich ihm ja
das Hindernis muss, richtig, das entspringt aus meiner Liebe zu Jesu. Ist das eine Folge, die dann kommt, genau. Weil ich das selber suche. Ich möchte wissen, was möchte Jesus von mir, wie soll ich leben. Ja. Das ist eine Freude in meinem Herzen. Das kommt mit der Zeit, ja.
Richtig. Speisevorschriften, was rein, unrein ist, wie wir uns auch als Christen ernähren sollen, das ist irgendwie total spannend. Wir können da, glaube ich, noch ganz lange drüber sprechen und was man machen kann, was hilfreich ist. Aber ich wollte noch ein bisschen weiter mit dir im Thema. Also ich springe mal ein Stück, ja.
Mhm.
Ich wollte noch darüber sprechen, wir hatten ja das Thema ist ja Speise, aber auch eben Festtage. Wie ist das nun? Gerade in diesen Texten, die wir gelesen haben, zum Beispiel auch in Römer 14, das wird ja oft gesagt, dass Paulus da sagt, es ist egal, welcher eine hält einen Tag höher als den anderen und jeder sei sich seiner Meinung gewiss. Jetzt heißt aber in den 10 Geboten, gedenke des Sabbattages.
Ja.
Jetzt hebt Paulus jetzt das Gesetz auf, das ist die Frage.
Ich bin der Meinung, in Römer 3, ist ein kurzer Vers, der ist hochinteressant.
Bist du Römer 3?
Römer 3, ja. Genau, so in der Quintessenz, weil Paulus sich ja mit diesem Thema immer auseinandersetzen muss, weil so viele der Meinung sind, das Gesetz hat keine Relevanz mehr, gilt nicht mehr und so weiter. Dann sagt Paulus in Römer 3, Vers 31, der letzte Vers, sagt er, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, das sei ferne, vielmehr bestätigen wir das Gesetz. Die Relevanz, also die Gebote, Wir haben ja mehrere Stellen im Neuen Testament, wo auch Jakobus darüber spricht, wer nur ein einziges, Jakobus 2, Vers, ab Vers 10, 11, 12, und dann geht es ein bisschen um dieses Thema, und er sagt, der Jakobus, wer nur ein einziges Gebot von denen, die existieren, ja, er spricht über die 10 Gebote hier explizit, weil er führt nachher auf ein paar einzelne daraus, mhm. wer nur ein einziges hinwegtut oder bricht, der hat alle gebrochen, das war's. Das ist ganz krass. Also das ist bezeichnend.
Das sagt er, wenn ich jetzt auch wenn ich niemanden umbringe, aber die Ehe breche, bin ich trotzdem schuldig.
Habe ich das ganze Gesetz gebrochen. Ja. Genau. Also ein einziges daraus breche, bewusst, ja. Wir reden hier von bewussten Dingen, nicht etwas unbewusst. Mhm. Bewusst breche, habe ich alle gebrochen. Das heißt, im Prinzip kann ich dann so oder so auch die anderen noch brechen, weil was stört es dann? Im Resultat ist es das Gleiche. Mhm. Hochinteressant, wie Jakobus hier argumentiert. Also ein einziges reicht, um alles zu zerstören. Jetzt wäre der Paulus natürlich ein Gesetzeszerstörer gewesen, der die Moralgesetze zerstört?
Das wäre jetzt interessant. Also weil es wird ja oft argumentiert mit den, also wir haben ja heute zum Beispiel die Frage, auch gerade wenn ich in der Adventgemeinde bin, die meisten Christen in der Welt, und ich meine echte, gute, treue Christen, ja. halten den Sonntag. Als Adventisten und viele kleine Gemeinden auch, aber zumindest als große Gemeinde Adventisten weltweit, wird der Sabbat gehalten. Es wird oft gesagt, nee, Moment, wir halten aber den Sonntag, weil der Sabbat der Tag der Juden ist. Jetzt ist, stimmt das oder nicht? Also ich meine, was haben die Apostel gemacht? Wir sehen hier, Paulus argumentiert manchmal, mhm. Auch Jakobus hast du gerade gesagt, ja. die halten das Gesetz eigentlich hoch, ja. also auch die 10 Gebote. Aber doch wirkt es doch manchmal so, dass Paulus Dinge scheint auszugleichen oder zu verändern. Vielleicht erstmal vorweg die Frage, gilt der Sabbat für die Juden?
Ich hatte das vorher erwähnt, was Salomo sagte im Prediger.
Ach, das ist die. Ja. Mhm.
So. Prediger, letztes Kapitel, vorletzter Vers.
Das wäre dann Prediger 12, ne?
Genau, Prediger 12.
Vorletzter Vers.
Okay. Vers 13. Ah, ja. mhm. Genau, und da sagt Paulus, Salomo folgendes. Lasst uns am Ende die Summe von allem hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gilt für alle Menschen. Hochinteressant, also Salomo zieht ein Resümee und sagt unterm Strich, ja, von alledem, was ich euch erzählt habe, und Salomo wusste, dass er ein sehr weiser Mensch war. Das wusste er, nicht im Sinne von, er war hochmütig und wusste, wie klug er war, sondern er wusste, er hat es von Gott bekommen. Er war wirklich sehr weise. Und er hat so vieles erlebt auf dieser Erde. Ja. Und er sagt aber, passt auf, die Summe, die Hauptsumme allen, was wichtig ist, ja, sage ich euch jetzt. Und das ist, fürchtet Gott und haltet seine Gebote. Und jetzt wird es interessant, denn das gilt, und Salomo lebte im Alten Testament, zur Zeit der Juden. Und er sagt nicht, und das gilt für euch Juden alle, sondern er sagt, das gilt für alle Menschen.
Ja, ich glaube, gerade auch da ist die Frage mit dem Sabbat sehr interessant, was Christus dazu sagt. Ja. In Markus 2, Vers 27, da spricht Christus über diesen Sabbat. Und da sagte, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr auch über den Sabbat. Also es ist, Christus sagt, dass der Sabbat nicht um der Juden willen geschaffen wurde, sondern der wurde um des Menschen willen geschaffen.
Genau.
Macht ja auch Sinn.
Genau.
Am siebten Tag. Am sechsten Tag wurde der Mensch gemacht. Am siebten Tag wurde der Sabbat eingesetzt, um des Menschen willen. Genau. Also als Segen für den Menschen. Und Christus selbst sagt, dass er der Herr über diesen Sabbat ist. Das heißt, er ist derjenige, der ihn eingesetzt hat. Das ist sein Tag, der Tag genau. zum Gedenken an ihn, an den Schöpfer.
Genau.
Das macht natürlich sehr wichtig, diesen Tag plötzlich. Jetzt könnte man ja sagen, ist es nicht eigentlich egal, welchen Tag wir halten? Ich meine, wir wissen, also die ersten 2000 Jahre Menschheitsgeschichte, also bis Abraham oder so, ja. da galt der Sabbat. Da wurde in Eden eingesetzt, Adam und Eva haben ihn gehalten, ihre Nachkommen. Da hat keiner den Sonntag gehalten. Das war der Sabbat. Dann wissen wir, dass danach, also spätestens am Sinai, wurde das nochmal gesagt. Wir wissen auch, dass vor dem Sinai Gott am siebten Tag hat keinen Manna gegeben. Genau. Das war davor. Also in der Zeit wurde auch der Sabbat gehalten, bis zu Christus, die nächsten 2000 Jahre. Also 4000 Jahre lang wurde der Sabbat gehalten. dann nach Christus, nicht direkt nach Christus, aber so 300, 400 Jahre später ungefähr, fing man an, den Sonntag zu halten, in der Christenheit.
Richtig.
Wenn wir sagen, ist das wirklich verändert worden? Ist das überhaupt wichtig, ob der Sabbat oder der Sonntag oder ein anderer Tag? Ich denke da gerade an Kolosser 2. Können wir das mal aufschlagen? Kolosser 2. Den Text kennst du bestimmt. Kolosser 2, 16 und 17. Und was sagt Paulus hier? Paulus sagt, und das ist entscheidend auch für die Diskussion, die wir vorhin schon hatten, um die Speisen. Er sagt hier so, lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat. Nun, wäre es nicht nach diesem Text völlig egal, ob ich den Sabbat oder den Sonntag halte, ob ich Rind esse oder Schwein oder ob ich nur Gemüse esse, ist es nicht hier völlig egal. Ihr sollt nicht einander richten, wegen Speise und Trank und wegen bestimmter Feste, sogar Sabbate?
Ich denke, dass, also wir müssen, wenn wir Paulus verstehen wollen, Paulus, der war ja ein Gelehrter des Alten Testaments. Der war ein Pharisäer, unterwiesen von großen Gelehrten damals.
Gamaliel war sein Lehrer.
Genau. Und der Paulus, der hat sich top ausgekannt, also der mit dem Alten Testament, mit der Tora vor allem, ja, aber auch generell danach, was danach kam, das restliche Alte Testament. Und von dort aus verwendet Paulus sehr viel. Er denkt sehr viel in diesen Strukturen und er spricht auch, also er verwendet sehr viele Zitate aus dem Alten Testament. Das ist uns eigentlich gar nicht bewusst. Der Paulus redet so oft hier und man liest so Texte und weiß eigentlich gar nicht, im Prinzip zitiert er gerade einen Text aus dem Alten Testament.
Macht er hier auch. Hier zitiert er Hesekiel 45, Vers 17. Ja,
genau. Und da wäre es vielleicht mal interessant, hineinzuschauen.
Wolltest du das auch sagen?
45. Genau, Hesekiel 45.
Genau, die habe ich nämlich auch hier. Weil da versteht man, was er hier eigentlich schreibt. Wäre ja komisch, ne? Wenn Paulus plötzlich sagt, es ist eigentlich egal, was ihr esst, was ihr trinkt, welchen Tag ihr haltet oder auch nicht, genau. Wo doch an anderen Stellen sehr deutlich ist und das Gesetz hochhält und sagt, das Gesetz gilt nach wie vor.
Genau, richtig.
Vers 17. Paulus sagt, dem Fürsten dagegen obliegen die Brandopfer, Speisopfer und Trankopfer für die Feste und die Neumonde und die Sabbate an allen Festzeiten des Hauses Israel. Er soll das Sündopfer, das Speisopfer, das Brandopfer und das Friedensopfer darbringen, um für das Haus Israel Sühnung zu erwirken. Also man sieht hier genau die gleiche Aufzählung genau, wie
richtig.
Die wir hier in Kolosser finden.
Genau.
Also müsste man sagen, wovon spricht denn der Text hier in Hesekiel? Und hier ist ganz deutlich, das sind hier die Feste aus dem Zeremonialgesetz. Genau. Also das sind diese ganzen Festsabbate.
Die Opfergesetze, ja.
Genau, die Opfergesetze in den verschiedenen Festsabbaten, die Fürsten ja ausrichten sollten. Das waren ja manchmal Riesendinge, also Tausende von Schafen und Rindern und so wurden da geopfert.
Natürlich.
Die Fürsten haben das gemacht. Und dann wurde halt ein Fest eingesetzt. Und natürlich zum Beispiel das Passafest, das Beginn. Dann gab es die Erstlingsfrucht, die ungesäuerten Brote.
Genau, genau.
Es gab dann
das Wochenfest.
Das Pfingstfest, das Wochenfest.
Richtig.
Genau,
dann die Herbstfeste späterhin, das Posaunenfest, dann der große Versöhnungstag,
Yom Kippur
und das Laubhüttenfest am Schluss. Es war eine Menge, genau.
Richtig. Und das waren natürlich alles große Festsabbate.
Richtig.
Und da kam man zusammen und genau da wurden auch Speise, Trankopfer und diese ganzen Dinge gebracht.
Ganz genau, richtig.
Und natürlich jetzt, warum können wir diesem Text hier nicht sagen, es ist auch der siebte Tag Sabbat? Weil wir könnten ja sagen, hier steht ja erstmal Plural, alle Sabbate. Es könnten ja die ganzen Zeremonialsabbate sein, es könnten ja auch die siebten Tagsabbate sein. Warum sind wir so sicher, dass wir sagen, Moment, dieser Text hier spricht aber über das Zeremonialgesetz und nicht über den siebten Tagsabbat? Könnte ja auch sein. Und ich glaube, die Antwort ist Vers 17. Die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die da kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen hat.
Ganz genau.
Denn all diese Feste, Passa, deutete auf Christus hin. Er war das Passalam.
Richtig.
Erstlingsfrucht deutet auf Christus hin. Er war der Erste, der Auferstandenen.
Genau.
Wochenfest, also Pfingsten auf Christus, genau. Er wird als Hohepriester eingesetzt und so weiter. Diese ganzen Feste schatten Christus voraus.
So ist es.
Aber der siebte Tag Sabbat war kein Schatten, sondern er war ein Gedenken an den Schöpfer. Also er blickte zurück auf den Schöpfer, genau. Und nicht voraus, was noch kommen soll.
Genau.
Und deswegen, also hier ist es sehr, sehr deutlich, dass wenn Paulus hier spricht, dann spricht er ganz deutlich von diesen Festen.
Genau.
Wenn also heute jemand Passa feiern will, darf er das machen, kann es aber auch sein lassen, also wie er möchte. Richtet nicht deswegen. Wenn der zum Beispiel damals Petrus sagt, hey, das Passa, dann war das okay. Wenn ein anderer, ein Heidenchrist, sagt, ich kann mit dem Fest nichts anfangen, ist es auch okay.
Ja. Klar. Nur hast du natürlich, wie gesagt, sie sind ein Schatten, denn die Erfüllung hat stattgefunden. Ist auch wichtig.
Außer das Laubhüttenfest, ja.
Was erlaubt alle? Genau, richtig. Mhm. Genau, die, und wir leben heute ja im großen Versöhnungstag, im Yom Kippur. Das ist wirklich Finale, genau. Also wie du sagst, es sind Dinge, die waren ein Schatten auf das Eigentliche hin und es ist vergangen. Es ist mit dem Kreuzestod Jesu sind auch die Zeremonialgesetze tatsächlich am Kreuz geblieben. Aber das ist auch das Einzige, ja, und nicht der ganze Rest, ja.
Genau, sehr komisch, ne? Also wenn die 10 Gebote zum Beispiel da angenagelt worden wären, also der Sabbat und du sollst nicht töten und solche Sachen.
Genau.
Das wäre irgendwie.
Es ist interessant, darüber ist sich die ganze Christenheit einig, dass die 10 Gebote Gültigkeit haben. Ja? Also da indiskutabel. Also ich habe bis jetzt noch keinen Christen getroffen, der sagt, nee, die haben keine Gültigkeit mehr. Ich kann jetzt stehlen, ich kann Ehe brechen, ich kann das alles vor Gott mit reinem Gewissen machen. Hat noch kein einziger Christ gesagt. Aber bestimmte Gebote aus den 10 darf man dann doch brechen, sage ich mal. Mhm. Das ist interessant. Woher kommt das? Ja?
Mhm. In der Tat, ja. Jetzt muss man ja sagen, viele Christen sagen ja, Moment, die 10 Gebote, das verstehe ich. Die 10 Gebote sind gut und richtig. Und die Speisegebote, naja, da halte ich mich halt mehr oder weniger dran. Oder ich versuche schon auf meinen Körper irgendwie zu achten. Als Adventisten sagen wir, alle Gesetze und Worte von Gott sind gut und ein Segen für uns.
Ja.
Jetzt viele sagen aber heute, ist ja nicht so, dass wir den Sabbat völlig missachten. Wir haben ihn nur verlegt. Also erst einfach auf dem ersten Tag der Woche, auf dem Sonntag. Und man muss sagen, viele dieser Christen sind wirklich gute, echte Christen. Das sind nicht einfach Menschen, die sich Christen nennen. Das sind wirklich Menschen, die wirklich zum Volk Gottes gehören. Aber sagen, wir feiern den Sonntag. Jetzt, sie sagen ja aufgrund der Auferstehung, weil Christus auferstanden ist am ersten Tag. Deshalb als Gedenktag feiern wir den damals ehrwürdigen Tag der Sonne oder heute Sonntag genannt. Haben das die Apostel auch gemacht? Also welchen Tag haben die Apostel gehalten? Das wäre vielleicht wichtig für uns, weil es die erste Gemeinde war.
Mhm. Also wenn wir die Apostelgeschichte aufmerksam lesen, finden wir immer und immer wieder, dass sie sich am Sabbat trafen.
Mhm.
Der Sabbat, auch interessant ist auch, wir hatten doch vorher gelesen, ne? Apostelgeschichte 15 auf dem Konzil.
Mhm.
Da war ja noch was ganz Interessantes drin. Apostelgeschichte 15. Wir halten fest, das ist alles nach dem Tod Jesu. Denn entscheidend ist der Punkt, an dem Jesus starb. Das heißt ja dann, danach war der Auferstehungssonntag, der neue Ruhetag und so weiter. Ja, also sofort nach dem Tod Jesu. Und hier befinden wir uns ja nach dem Tod Jesu. Und jetzt sagt den einen Vers, den wir gelesen haben, Kapitel 15, Vers 21, sagt Jakobus, denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Wieso sagt Jakobus an jedem Sabbat vorgelesen wird, wenn es doch vorbei ist mit dem Sabbat? Also, dann hätte er ja sagen können, da er an jedem ersten Tag der Woche vorgelesen wird. Der hätte ja jetzt gleich korrigierend sprechen können.
Achso, ja, weil die Juden sich ja trotzdem noch treffen am Sabbat, ne?
Also, ja.
Aber stimmt, ja.
Aber auch...
Stimmt, die Apostel sind auch jeden Sabbat, waren sie im Tempel.
Genau.
Und wir wissen sogar, dass Paulus in Apostelgeschichte, ist sogar rausgeschrieben, 17, Vers 2 und 3, da heißt es, er ging nach seiner Gewohnheit jeden Sabbat in den Tempel.
Ganz genau.
Und in die Synagogen und unterrichtete das Volk.
Genau.
Ist schon interessant, sogar die Heiden haben gefragt, ob er nicht am nächsten Sabbat nochmal sprechen könnte.
Ja.
Also es ist deutlich, sowohl die Judenchristen als auch die Heidenchristen haben damals den Sabbat gehalten.
Genau.
Jetzt werden ja manchmal so ein paar Texte angeführt und es heißt, ja, wir können aber deutlich sehen, dass sich die Apostel auch am Sonntag getroffen haben. Wir wissen, sie haben den Sabbat gehalten, aber sie haben sich auch am Sonntag getroffen, heißt es, um die Auferstehung zu feiern. Ja, nur ein Beispiel. Johannes 20, Vers 19. Also es gibt ja insgesamt im ganzen Neuen Testament gibt es nur 8 Mal, dass der Sonntag oder der erste Tag der Woche überhaupt genannt wird. Das hier ist sozusagen, es gibt also 5 Mal einfach Christus ist auferstanden, aber diese 3 Texte haben es doch in sich. Dieser hier wird ja oft gesagt. Da heißt, die Jünger haben sich getroffen an einem Sonntag, nämlich am ersten Tag der Woche, also Auferstehung Jesu. Da heißt es, Vers 19, als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend geworden war und die Türen verschlossen waren an dem Ort, wo sich die Jünger versammelt hatten, aus Furcht vor den Juden, da kam Jesus und trat in ihre Mitte und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Hier wissen wir ganz deutlich, die Juden haben sich am Sonntag, die Jünger haben sich am Sonntag getroffen.
Genau.
Haben sie da nicht die Auferstehung gefeiert?
Woher hätten sie das wissen sollen? plötzlich steht Jesus da und erst dann haben sie es realisiert und gemerkt. Das war gar nicht möglich. Also die Auferstehung, die war noch gar nicht bekannt.
Genau. Also sie haben mit Sicherheit haben sie nicht die Auferstehung. Sie haben mit Sicherheit
ganz, Gottesdienst ganz gefeiert, bestimmt nicht. Das ging nicht. Genau richtig. Das sind so fadenscheinige Argumente. Das ist traurig, dass das mit angeführt wird, ohne eigentlich sich die Frage zu stellen: Ist das überhaupt möglich? Es ist gar nicht möglich, dass sie die Auferstehung feiern, weil sie noch nichts von der Auferstehung wussten.
Genau, sie kamen nicht zusammen etwa aus gottesdienstlichen Anlässen,
sondern
sie kamen zusammen, steht hier aus Furcht von den Juden. Die haben sogar die Türen verriegelt und alles.
Genau.
Und dann war plötzlich Christus da und sie hatten keine Ahnung, dass er auferstanden ist.
Natürlich.
Genau, also, okay, den Text, jetzt gibt es eigentlich noch den anderen Text, 1. Korinther 16,2. Das ist einfach, da geht es nur um eine Sammlung. Aber Apostelgeschichte 20, den können wir vielleicht abschließend noch machen, oder? Ich glaube, unsere Zeit ist um, wenn ich das richtig sehe. Aber lass uns trotzdem den nochmal angucken. Das ist nämlich der zweite Text, Apostelgeschichte 20, Vers 7 und 8. Da heißt es hier, das ist Paulus, es gibt ja insgesamt nur diese Texte, aber hier heißt es definitiv am ersten Tag, Vers 7 und 8. Am ersten Tag der Woche aber, als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal, wo sie versammelt waren. Gab es hier nicht einen Gottesdienst am Sonntag? Also Apostelgeschichte 20, ja schon ziemlich weit hinten. Kann man hiermit nicht belegen, dass sie eigentlich am Sonntag gefeiert haben? Wenn sie auch den Sabbat gehalten haben, haben sie trotzdem noch den Sonntag gefeiert, oder?
Wir haben ja... Wie ist denn unsere Einteilung vom Tag? Ja? Und wie war die von damals? Ich glaube, da muss man einen Unterschied machen. Beziehungsweise bis heute ist es aber noch so, die Einteilung Gottes für den Tag beginnt mit Sonnenuntergang. Dann ist ein Tag vorbei und der neue beginnt.
Und es war Abend und morgen der nächste Tag.
Aha, so ist es. Wir haben natürlich 0 Uhr gemacht, wir Menschen. Also mit 0 Uhr endet der Tag und dann beginnt der neue. Jetzt steht hier geschrieben, am ersten Tag der Woche, aber als die Jünger versammelt waren, um das Brot zu brechen, unterredeten sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte und er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Es waren aber zahlreiche Lampen in dem Obersaal vorhanden. Paulus hat am Sabbat zu ihnen geredet und der Sabbat endet, wenn die Sonne untergeht. Und jetzt hier steht, er dehnte die Rede bis Mitternacht aus. Und dann ging es weiter, also abends braucht man Lampen im Haus, steht ja auch drin. Die Sonne ging unter, es wurde Abend und es war schon Sonntag.
Genau, und der Abend gehört ja schon zum Sonntag.
Genau, in dem Moment, wo die Sonne ist schon Sonntag und deswegen, die Rede ging bis Mitternacht, deswegen braucht er die Lampen und da waren die Leute müde. Hier geht es ja auch darum, dass einer da aus dem Fenster fiel.
Ja.
Genau. Und er dehnte die Rede, weil Paulus musste weitergehen. Es war jetzt nicht so, dass er sagt, es geht hier überhaupt nicht um den Sonntag. Es geht darum, Paulus hat es einfach nur etwas verlängert, es ging in den Sonntag hinein, er hat auch am Sonntag gesprochen, auch am Sonntag. Es ist ja nicht verkehrt, dass wir auch am Mittwoch, auch am Freitag uns treffen und zusammen Gott anbeten, ist nicht verkehrt, aber damit nicht den Sabbat ersetzen. Und das hat er nicht getan.
Und das ist, glaube ich, wichtig. Ne? Das müssen wir sehen. Also im ganzen Neuen Testament sozusagen, also auch im Alten natürlich, finden wir keine Ersetzung. Also wir sagen, der Sabbat wurde gestrichen und der Sonntag kommt hinein. Das finden wir erst viel später in der Kirchengeschichte, also Jahrhunderte später, dass sowas gemacht worden ist. Die Apostel selbst und auch die Jünger, die sie berufen haben, die haben all den Sabbat gehalten. Und natürlich, dass ich am ersten Tag der Woche, Paulus wollte reisen, weil er reisen wollte, hat er gesagt, ich muss jetzt alles sagen und hat dann die Rede ausgedehnt bis Mitternacht. Gewaltig, was er da gemacht hat.
Genau.
Deswegen hatten sie auch Lampen aufgestellt und alles. Wir wissen, es war wahrscheinlich, also es deutet alles darauf hin, dass der Sabbat die waren den ganzen Sabbat zusammen, anstatt nach Hause zu gehen, weil Paulus weiter wollte.
Richtig.
Dann, morgen kann ich nicht mit euch sprechen, ich reise morgen, also haben sie die Rede ausgedehnt bis zur Mitternacht.
So sieht's aus, genau.
Genau. Also sehr deutlich. Und das sind also die beiden Texte sozusagen. Der andere war nur eine Sammlung, die am ersten Tag zurückgelegt werden sollte. Und das andere sind alles nur, also noch 5 Zeugnisse davon, Christus ist auferstanden. Jedes Evangelium schreibt es dann am ersten Tag der Woche. Damit gibt es im Neuen Testament überhaupt keinen Hinweis, dass der Tag irgendwie verändert wurde. Und es wäre auch seltsam. Wir hatten vorhin darüber gesprochen, es gibt ja Gewissensfragen und es gibt Gesetze.
Genau.
Gott hat uns Gesetze gegeben, die 10 Gebote in dem Fall zum Beispiel. Und das ist keine Gewissensfrage, ob ich jemanden umbringe oder ob ich die Ehe breche oder so. Das ist wirklich, das ist einfach falsch.
Genau.
Ob ich jetzt heute einen Tag faste oder ob ich es morgen mache oder ob ich es nicht mache, oder das ist eine Gewissensfrage und dafür sollen wir uns nicht richten.
Genau, genau.
Und das glaube ich, man muss halt, wie du sagst, ne, wie du mehrfach jetzt ermahnt hast, den Kontext lesen. Worum geht das da?
Den Kontext und auch den Rahmen beachten, der uns gesetzt ist. Mhm. Der Rahmen, der gesetzt ist, der bleibt nach wie vor. Es gibt noch einen einzigen Punkt, wo Jesus auch etwas auf etwas hinweist und aufmerksam macht. Er spricht in seiner Endzeitrede, Matthäus 24, in einem Vers darüber und sagt, es wird eine Zeit kommen, eine Zeit, wo er der Verfolgung, der Trübsal, ja. Und dann sagt er, bittet darum, dass eure Verfolgung nicht geschehe im Winter. Ist ja klar, es ist unangenehm, wenn du im Winter draußen sein musst oder kein Heim, keine Bleibe mehr hast. Ja? Er sagt, betet, dass das nicht im Winter ist. Und ein zweiter Punkt, hochinteressant, oder am Sabbat. Vorausschauend auf die Endzeit, sagt Jesus, bittet darum, dass eure Verfolgung nicht geschehe im Winter oder am Sabbat. Matthäus 24. Du guckst, oder?
Das ist ein guter Text. Ich wollte auch was anderes schauen. Eigentlich, unsere Zeit ist eigentlich um.
Aber, oh, okay.
Aber wie du es gerade sagst, gibt schon noch ein paar spannende Texte.
Ja, ja, da gibt's tatsächlich einiges. Warum legt Jesus so Wert darauf, dass unsere Verfolgung, also sogar in der Zeit der Trübsal, wo du eigentlich sagst, alles ist nicht mehr, es ist nichts mehr normal, es ist ganz Zeit der Verfolgung, Zeit der Unterdrückung, der Bedrängnis, ja, sogar dort legt Gott Wert darauf, dass wir die Gemeinschaft am Sabbat mit ihm haben. Und er sagt, bittet, dass ihr am Sabbat,
eure Flucht nicht am Sabbat geschieht.
Genau.
Und das, wir wissen sogar, das ist ja auch erfüllt schon worden, 70 nach Christus.
Ja.
Also das heißt, 40 Jahre sozusagen, ungefähr 40 Jahre nach seinem Tod und seiner Auferstehung,
genau.
Da erwartet er oder geht davon aus, dass seine Jünger natürlich noch den Sabbat halten.
Eben.
Und ja, die erste Gemeinde hat das auch, wissen wir deutlich, genau. Die zweite, dritte und so, wurde ja erst später im Römischen Reich dann verändert.
Genau. Und eschatologisch gesehen, auf die Endzeit, auf die Wiederkunft Jesu hin, auch nochmal ganz klar, die große Zeit der Trübsal, die Bedrängnis, bittet, dass ihr nicht im Winter oder am Sabbat fliehen müsst. Also warum am Sabbat? Mhm.
Ja. Spannend. Also Speisentage und Gewissensfragen ist, glaube ich, also wichtig, dass wir zwischen Gesetz und Gewissensfragen unterscheiden. Ja. War schön, dass wir darüber reden konnten. Danke, dass du dir auch immer wieder die Zeit nimmst.
Danke.
Dass du immer wieder vorbeikommst, wenn wir solche Fragen haben. Ich freue mich darauf, dass wir auch in Zukunft noch ein paar Fragen beantworten können. Dafür natürlich herzlichen Dank an all die Zuschauer, die uns immer die Fragen schicken, über die wir sprechen können. Wir sind da dankbar für. Schreibt auch gerne in die Kommentare rein, wenn euch noch was auffällt, wenn was ausgelassen wurde, wenn ihr noch einen guten Text habt. Wir freuen uns darüber und sind natürlich für jede weitere Frage immer dankbar. Also euch und natürlich auch dir, Fritz, vielen Dank, dass wir dieses Thema zusammen besprechen konnten. Und natürlich Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.